Wer mitmachen darf, wird in dunklen Gostenhofer Hinterzimmern sehr undemokratisch entschieden. Der sportliche Mehrwert zu bestehenden Produkten ist sehr begrenzt. Die Menschen lehnen das Produkt mehrheitlich ab. Dafür werden die Teilnehmenden von Mal zu Mal reicher, ob der immensen Sponsorenzahlungen, die sie bekommen. Ihr hört Kadepp, die Super League unter den Podcasts von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind wieder mal zwei, die in ihrem Leben auch noch nichts gewonnen haben, aber trotzdem mit den Großen mitspielen wollen. Hallo Florian Zenger und hallo Uli Dickmeier.
Hallo, und da muss ich gleich mal wieder sprechen.
Ja, das habe ich befürchtet.
Wie noch nichts gewonnen.
Was hast du denn gewonnen?
Darf ich dann erinnern, dass der Club vor einigen Jahren für den richtigen Tipp immer so eine Zapfanlage ausgelobt hat unter den Journalisten?
Ich kann mich dunkel erinnern, ich habe nie teilgenommen.
Ja, und wer hat den 3:0-Sieg gegen FC Bayern korrekt vorhergesagt und da eine Zapfanlage gewonnen?
Ich würde jetzt fast auf Dieter Bracke oder Uli Dickmeier tippen.
Ja, die steht noch im Keller unausgepackt.
Warum denn das?
Ja, weil ich das nicht mache. Ich trinke lieber ein Bier aus der Flasche.
Aber wird das,
aber das Gewinnen war schön.
wird das nicht schlechtes Bier?
Müsste man mal aufs Haltbarkeitsdatum schauen. Wann war das? 3:0 gegen Bayern? 2006, glaube ich. Ne? Ja. Aber okay. Schön war der Blick damals von Ottmar Hitzfeld, als dann der Gewinner bekannt gegeben wurde. dafür hat sich's rentiert.
Seitdem hast du Ottmar Hitzfeld. Das ist doch auch schön.
Jetzt habe ich dich in deiner schönen Einleitung komplett.
Was gewonnen und nichts draus gemacht, das passt ja voll zum FCN.
Ja, das ist, und jetzt vermodert es irgendwie im Keller.
Bierleichen im Keller.
Die Trophäe. Sehr schön. Ein wieder mal sehr mittelmäßiger Einstieg in diesen Podcast. Aber es wird nach der Werbeunterbrechung umso spritziger. Wir sprechen über einen 1:0-Sieg in Aue. Und ich hoffe auch ein bisschen über die Super League, weil es gibt ja Menschen, die den Hass vermissen in diesem Podcast, und die Super League, finde ich, ist sehr dazu angetan, Hass zu entwickeln. Aber erstmal stellt uns Thomas Korell, unsere Sponsorin, die Sparkasse vor. Mal schauen, wie lange dies noch bleibt, bevor irgendeine US-Investmentbank hier übernimmt. Aber bis dahin und bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Es war der Dienstag der Comebacks. Robin Hack spielt wieder Fußball für den ersten FC Nürnberg. Und Uli Dickmeier macht wieder Noten für die Nürnberger Nachrichten, die Nürnberger Zeitung und nordbayern.de nach längerer Verletzungspause. Da wir ja auch der Empathie-Podcast von nordbayern.de sind. Uli, wie geht's dir denn und was war eigentlich kaputt gegangen? Wir pfeifen hier mal aufs
ärztliche Schweigepflicht.
Genau. Sag mal.
Der Rücken. Ich hatte heute meine erste Reha-Einheit, übrigens neben Noel Knote, der sich auch ein bisschen gedehnt hat.
Wie geht's dem?
Weiß ich nicht, ich kann ja nicht sprechen, wenn ich meine Übungen mache, weil ich dann so außer Atem bin, dass ich nicht irgendwie noch nebenbei was anderes machen kann.
Okay.
Aber er hat recht, er hat beweglicher gewirkt als ich,
sagen wir
es mal so.
Okay. Aber du wirst wieder zur alten Leistungsfähigkeit zurückfinden?
Ich befürchte. Bist du
eingeschränkt für, nee, okay.
Ich kann nicht nach links schauen, aber das muss man ja auch nicht immer.
Das stimmt. Die Gefahr kommt ja eh immer von rechts. Deshalb ist das vielleicht die bessere Seite so. Ihr seid beide geimpft, habe ich gerade. Ich will ein bisschen Impfneid schüren.
Das lässt aber alles raus.
Ja, wir sind ja auch der Medizin-Podcast von, nee, da gibt es tatsächlich einen anderen bei nordbayern.de. Aber hattet ihr, warum eigentlich seid ihr geimpft und ich nicht? Und hattet ihr Nebenwirkungen, Beschwerden, Impfbeschwerden?
Also ich war ziemlich müde, aber ich weiß nicht, ob das mit der Impfung zusammenhängt, weil das eigentlich ein Dauerzustand ist. Ja. Insofern glaube ich eher nicht.
Flo,
dir geht's ja auch gut? Ich bin ja in meiner Funktion als Lehrer geimpft, weil wir das ganze Haus voll haben und die Leitung des Impfzentrums Fürth entschieden hat, wenn man das ganze Haus mit Schülern voll hat, dann sollte man zumindest die Lehrer impfen. Wir sind zu 95% im Kollegium.
Das ist sehr schön.
der Stimmung sehr gut getan und man muss auch wirklich dazu sagen, es ist auch aus pandemischer Sicht durchaus sinnvoll, wenn man bei einer Inzidenz, ich glaube, die liegt in Fürth bei 260 oder so, wenn man dann zumindest die Lehrer impft, wenn man es die Schüler schon nicht impfen kann.
Ja.
Von daher ja, Nebenwirkungen, der Arm hat wehgetan, aber okay. Das ist halt normal. Ist aber ja auch wohl so, dass bei dem Impfstoff, den der Uli und ich gekriegt haben, die erste Impfung nicht die ist, die einen umhaut, sondern eher die zweite.
Okay, schön. Da freue ich mich. Wir könnten dann, ihr werdet leider nicht am selben Tag zweit geimpft, sonst hätten wir direkt im Anschluss diesen Podcast da aufnehmen können. Das wäre eine schöne Vorstellung, wenn wir noch wirrer.
Und Bayern Pfizer als Sponsor gewinnen.
Genau. Ja. Das ist, also wir bieten uns hier heute den Sponsoren an, weil Geld ist auch uns wichtig. Es ist praktisch alles, was zählt. Unsere Antriebskraft ist Geld. Wie kommen wir denn jetzt zu Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Nürnberg? Jemand Vorschläge für eine Überleitung?
Nö, es ist Geld bei dem Spiel ja für eine gute Sache zusammengekommen. Also
das stimmt.
Kann man das ja auch mal lobend hervorheben.
Das ist sehr richtig. Es wurden vorab Tickets verkauft, virtuelle Stadion-Eintrittskarten.
Ich habe auch vier hier.
Okay.
Also, die haben sogar wirklich dann physische Karten verschickt. Mhm. Also, ich habe dann vier nach Hause gekriegt.
Mein Freund Jörg hat sich auch eine gekauft, hat er gestern in unsere berühmt-berüchtigte WhatsApp-Gruppe noch gepostet. Ja. Was war der genaue Hintergrund? Wolfgang Glas hat einen Text dazu bei nordbayern.de geschrieben, aber
Es ist Geld, das für einen erkrankten kleinen Jungen, der, ich glaube, den dreijährigen Erik zusammengekommen, und dazu gab es eben virtuelle Tickets und der Gästeblock war dann am Ende so voll, dass sie ihn virtuell erweitert haben und es war ein voller Erfolg. Das waren dann am Ende nicht nur Clubfans, die da drin standen, sondern jede Menge anderer, aber war eine gute Sache und zeigt dann auch an dieser Stelle, dass man durchaus in den Farben getrennt und in der Sache vereint mal lebt.
Ja, eine sehr...
Das hat er jetzt schön gesagt.
Das hat er schön gesagt. Manchmal sagt er die Sachen auch schön und so, dass es jeder versteht. das andere kommt dann später wieder, wenn wir über die Laufdaten sprechen.
Du hast doch die Sekundenfrage an den Trainer.
Ich war ja nur das Medium. Warst du zufrieden damit, wie ich sie formuliert habe, und warst du vor allem mit der Antwort von Robert Klaus im letzten Podcast zufrieden?
Ich war damit sehr zufrieden, dass er die Antwort dann tatsächlich so gegeben hat, dass sie erhellend war und dass er tatsächlich durchblicken hat lassen, wie seine Fußballvorstellung ist, wenn er sagt, er hätte gerne längere Ballbesitzphasen.
Ja. Wie fandest du seinen Auftritt so ganz allgemein? Beim Uli bin ich mir nicht so sicher, ob er den Podcast sich angehört hat, deshalb spreche ich ihn nicht drauf an, aber bei dir weiß ich es jetzt. Wie fandest du seine Performance? Hat er sich von unseren Schwachsinnigkeiten sehr aus dem Konzept bringen lassen oder war er cool?
Ich fand ihn sehr souverän. Also, ja, weil ich in der Form, ich meine, ist ja durchaus auch mutig. Ich habe keine Ahnung, wie der Ablauf dann war, ob er dann nochmal abgenommen werden musste vom Verein oder ob ihr den gleich rausstellen durftet.
Den durften wir gleich rausstellen, weil die auch wissen, dass ich nicht schneiden kann und deshalb das keinen Sinn hatte. Wollten sie, aus dem Ganzen wurde ja auch noch ein Zeitungs- bzw. Online-Interview, das wollten sie nochmal gegenlesen, was auch, naja, nicht so viel Sinn ergibt, wenn man eben schon live on air ist mit dem Interview. Aber auch da wurde dann nichts verändert, deshalb alles cool.
Alles gut. Ja, nee, fand's interessant. Fand auch man hat an der einen Frage, wo wir auch vorher drüber geredet haben, wo du auch gesagt hast, du würdest sie selber stellen über das Drachenviereck und die Laufleistung, da hat man genau gemerkt, da rutscht er mal so für eine Sekunde komplett in seinen Nerd-Modus.
Ja.
Also da hat man gemerkt, so, jetzt ist er voll in seinem Element und ansonsten hat er bisschen abgewartet und so. Ich fand's aber insgesamt es relativ souverän. Also ja. Natürlich hat jetzt das Spiel in Aue natürlich auch seinen Hinweis, ja, ihr schaut ja jetzt da auf drei Spiele und zwei Drittel davon waren gut, jetzt waren drei Viertel der Spiele gut. Ist dann der Hinweis, wir sollen nicht so negativ sein, natürlich nochmal anders verklungen, als wenn man jetzt gesagt hätte, ja, jetzt läuft's dann wieder nicht oder man macht das Fenster weiter auf und schaut halt irgendwie auf 10 Spiele oder so. Also von daher auch da hat dann die Mannschaft ihm quasi im Nachgang noch ein bisschen einen Gefallen getan, weil jetzt natürlich so die letzten 4 Spiele doch schon ziemlich gut aussehen, selbst wenn Würzburg nicht so toll war.
Ja, stimmt, Uli, das musst du vielleicht noch wissen. Wir sind jetzt auch noch der Optimismus-Podcast von Nordbayern, okay. Von nordbayern.de. Wird für dich vielleicht ein bisschen schwierig jetzt. Du hast ja sehr gut reingefunden in die Rolle des Nörglers. Jetzt musst du dich ein bisschen neu erfinden. Von
der Klassenerhalt ist noch nicht gesichert.
Du hast Noten vergeben für.
Ja, ich war sehr milde gestern, wir haben freundlich gestimmt, ne?
Also gute Noten. Ja. Sag mal, zum Beispiel, wer hat die beste Note bekommen?
Beste Noten waren 2,5. Habe ich dem Herrn Müller-Daly habe ich eine 2,5 gegeben. Dem Enrico Valentini habe ich eine 2,5 gegeben. Sehr
gut. Dessen Schwester jetzt bald hier im Podcast.
Ja. Dem Tom Kraus habe ich nach Intervention des Kollegen Lars, also der war ja im Stadion und wir stimmen uns da ja auch noch ein bisschen immer ab. Das ist ja kein, also wird ja nicht in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern ausgeknobelt, die Noten. Dem wollte ich eine 3 geben, habe mich dann noch überzeugen lassen vom Kollegen, der es im Stadion ja vielleicht manchmal doch nochmal besser sieht als hier am Bildschirm, dass wir dem auch noch eine 2,5 geben. Ich fand, er hatte ein paar schöne Balleroberungen, wusste dann aber oft nichts damit anzufangen. Also dann kam dann halt wieder der etwas schlampige Pass oder der Ballverlust, aber er hat natürlich gut angetrieben und hat das Tor, wenn auch etwas glücklich, vorbereitet. Also habe ich mich bereit erklärt, ihm auch noch eine 2,5 zu geben.
Mhm. Flo? Hast du schon Noten verteilt?
Ich hab schon Noten verteilt, weitgehend identisch. Ich war noch ein bisschen milder. Bei mir hat neben den erwähnten, also Valentini hat +3 und nicht 2,5, aber ob jetzt 2,7 oder 2,5 ist, glaube ich, letztlich egal.
+3 bedeutet 2,7?
Ja, und 2 minus bedeutet 2,3. Also weil okay. Die 2,3 haben bei mir Marc Reiter, Nürnberger, Kraus und Müller-Daly gekriegt. Und ich habe eine 1 an Robin Hack für die 10 Minuten gegeben, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, das mache ich. Das haben die Kollegen von der Bild auch gemacht.
Ja, sowas machen wir ja nicht. Wir sind ja seriös und klare Regeln. Da gibt's nicht nur, weil man mal schnell reinspringen und Tor schießt, gibt's da nicht die 1. Also das machen wir nicht. Und Mike Reiter habe ich auch lange auf eine 2,5 gehabt. Da hat mir dann aber dieser eine Ballverlust im Mittelfeld, der dann doch zu einer Brenzling-Situation geführt hat, die Aue zwar katastrophal ausgespielt hat, aber das war dann so der Impuls, wo ich sage, naja, dann ist es halt doch die 3. Aber insgesamt hat er mir gut gefallen mit seiner Körpersprache und doch, das war schon in Ordnung. 2,7.
Ja. Gab's Fünfer? Ich bin ja eher der Mensch.
Bei mir nicht.
Fünfer.
Nee.
Ich habe Borkowski eine 4 gegeben. Mhm. Sehr den streng. Fand ich bemüht, aber ja gut, Schuranov hat eine 3 und ich fand zwischen den beiden war schon nochmal ein Unterschied erkennbar. Und Martini hat eine 3,5 natürlich wegen dieser etwas misslungenen Faustabwehr, wo er zwar Margreiter und Sörensen wegräumt, aber halt leider den Ball nicht.
Die habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich ja Spätdienst hatte und mich parallel noch um den Kollegen Florian Jennemann und die Spielvereinigung Greuther Fürth kümmern musste. Was genau war da los mit Martini?
Ja, es war was ein Freistoß, was eine Flanke.
War ein Freistoß,
ne? In Strafraum und er kommt sehr motiviert aus seinem Tor mit der Faust voran und trifft dann, glaube ich, Mike Reiter und Sörensen waren es, glaube ich. Die räumt er ab, aber den Ball erwischt er nicht und dann hat ein Auer, dessen Name ich jetzt aber nicht mehr weiß,
in das
Tor geköpft.
Okay. Mjatic heißt er.
Das hätte jetzt auch richtig schief gehen können. Und dann hätten wir wieder die nächste Torwartdiskussion an der Backe. Also es ist nichts passiert. Insofern, ansonsten hat er sehr aufmerksam gewirkt und dann denke ich, ist eine 3,5 auch in Ordnung.
Es gab schon lange keine Torwartdiskussion mehr, seit dem Hannover-Spiel, glaube ich. Ist Ruhe in der Torwartfrage, wo doch Torwartdiskussionen so viel Spaß machen. Aber irgendwie hat sich.
Es gab in München gab es eine Torwartdiskussion über den FCN, weil sich ja der Berater von Christian Früchtl irgendwann mal geäußert habe, man hätte sich das anders vorgestellt, aber.
Sowas ignorieren wir ja, was aus München kommt. Mit leichter Hand.
Zumindest in diesem Job kann ich das tun, im anderen kann ich das nicht.
Das stimmt. Aber du würdest es auch gerne.
Das hast jetzt du gesagt, das darf ich nicht sagen.
Okay, dann schnell weg von diesem anderen München-Thema. Ein sehr souveräner Auswärtssieg. des ersten FC Nürnberg, oder?
Ja, kein Einspruch meinerseits.
Ja. Ohne auf die Zahlen zu schauen, vom Bauchgefühl her, sage ich auch, hatte jetzt nie richtig Sorge. Ich hatte jetzt eher so die Sorge, dass man sich, wie man so schön sagt, ja wieder nicht belohnt. Mhm. Weil mit einem 0-0, wenn du aus dem Spiel rausgehst, weißt auch nicht warum im Prinzip.
Ja.
Und dann war es dann schon ganz, ganz erlösend, dass Robin Hack den Ball ja noch über die Linie gebracht hat und auch hochverdient. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Hat ja auch selbst Dirk Schuster dann anerkannt, auch wenn das Tor wenig glücklich war, sagt er, aber es war verdient.
Zahlen. Gibt's? Ich habe heute noch nicht die Clubfans United Analyse von dir gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe allerdings, ich soll auch noch für die Zeitung in einen Text schreiben über Schalke 04. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe heute, jetzt ist es 14 Uhr
39.
Ja, sehr viel Zeit mit Faulenzen.
Den Schalke-Text hätten wir aber auch schon vorbereiten können.
Ja, das stimmt. Und zwar in der Winterpause ungefähr. Aber naja, gibt's irgendwelche
gibt schon ganz, ganz interessant. Naja, die große Zahl im Spiel ist wahrscheinlich die Null von Aue bei den Schüssen aufs Tor. Mhm. Also sie haben 7-mal in Richtung Tor geschossen, haben keinen Ball aufs Tor gebracht. Das ist schon bezeichnend. Ich fand auch bezeichnend, den großen Unterschied zwischen den Fouls fand ich auch bezeichnend. Das Aue eben 15-mal foul, der Club 5-mal, aber der Club, diejenigen waren, die 2 gelbe Karten gekriegt haben und Aue gar nicht.
Ein das Skandal. Fand
ich auch spannend, aber ich mag ja die Linie von Manuel Gräfe, muss ich sagen.
Also, eindeutig der beste Schiedsrichter weltweit.
Weil er halt einfach viel laufen lässt und die gelben Karten waren ja dann immer quasi, also beide gelben Karten waren ja eher taktischer Natur. Also das ist so ein Angriff unterbunden, wo ich dann auch sage, ja, ist okay. Sieht halt dann manchmal ein bisschen blöd aus, wenn die einen die ganze Zeit faulen und nichts kriegen und da die anderen wenig faulen, aber gelbe Karten kriegen. Aber im Prinzip mag ich so, wenn halt viel laufen gelassen wird. Und ansonsten, was gibt's sonst? Ja, Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte ist auch eine schöne Zahl. Und Aue 18 und der Club 40. Also da sieht man deutlich, dass das Pressing doch ganz gut funktioniert hat. Das ist sowieso was jetzt in den letzten Wochen eben auffällt, dass durch diese Raute, die ja, oder Drachenviereck.
Dass du jetzt immer Raute sagst und schreibst, ist ein ziemlicher Skandal, wo ich mich jetzt so an dieses Drachenviereck gewöhnt habe. Aber gut.
Ja, das wird ja im Pressing dann zum 4-3-3 und das funktioniert echt gut. Und da war es dann auch natürlich gestern ein Vorteil, dass man mit Borkowski, mit Schuranov und Möller-Deli, also wirklich Leute hat, die aggressiv und viel anlauften. Das hat schon, also das hat den Auern wirklich nett geschmeckt, dass sie da so wirklich unter Druck gesetzt worden sind. Das ist auch was. Und zum anderen gibt's dann auch, man kann ja die Pässe dann auch immer so auswerten, wo die passieren. Und das war so das andere, was bei Aue eben aufgefallen ist. Sie haben also 44% ihrer Pässe im eigenen Verteidigungsdrittel gespielt, also quasi noch im Bereich Innenverteidiger, Torwart, sowas. Und dann noch 42% im Mittelfeld und vorne drin nur 14%. Das heißt, die sind auch, man sieht ganz deutlich in der Aufteilung, wie wenig die nach vorne gekommen sind. Und dann gepaart eben mit der geringen Schusszahl, da sieht man schon, die sind ordentlich unter Druck gesetzt worden. Die hatten ganz wenig strukturierte Angriffe. Das hat der Club wirklich gut gemacht.
Und die Laufleistung? Kommt wieder nix, ne?
Hey, die Laufleistung.
Das Reminder an mich, die suche ich jetzt dann immer raus für diesen Podcast. Die sollte man schon wenigstens erwähnen.
Musst du 114 Kilometer bei beiden Vereinen.
Okay. Ein typisches 0-0-Spiel würde ich daraus schlussfolgern.
Ja, das hat Martin Mennl nach dem Spiel auch gesagt. Ich habe mit dem seinen O-Ton angeguckt und war verwirrt, dass jemand, der so gut Fußball spielt, dann in der Analyse so schwach ist, weil er nämlich dann auch irgendwann erzählt hat, es hätte unglaublich viele lange Bälle in der ersten Halbzeit gegeben. Das war, glaube ich, das Spiel vom Club mit den wenigsten langen Bällen überhaupt. Eben weil Manuel Schäffler ja gefehlt hat. Also der Club hat in der ersten Halbzeit insgesamt nur so knapp 10% seiner Pässe lang gespielt. Das ist ein unglaublich niedriger Wert. Wenn Manuel Schäffler da vorne drin steht, ist man so bei 15-16%. Also von daher, ja, war dann halt seine selektive Wahrnehmung und auch insgesamt hat er gemeint, ja, es hätte 0-0 ausgehen sollen und ja, man war irgendwie ebenbürtig. Das fand ich alles ehrlich gesagt nett.
Weil das mit der selektiven Wahrnehmung scheint in Aue generell ein Problem zu sein. Also fand ich auch sehr amüsant, fand ich auch die Vorstellung, die Aussage von Dirk Schuster, der meinte, man kann sich glücklich schätzen, wenn man dann von der Bank noch Hack und Dovedan bringen kann. Ja, das ist der absolute Unterschiedsspieler in der zweiten Liga.
Sind sie? Ist Nikola Dovedan nicht der Rekordeinkauf? Gut.
Wie war der das kann mit? Wieder froh sein, dass es keine Note gegeben hat mehr für diese Kurzeinsätze.
Warum? Was hat er hat doch einmal so eine relativ passable Torchance sich durchaus auch erarbeitet, als er diesen Ball schön...
Ja, das flache Ding. Ja. Der Flachschuss war okay, aber er hat halt vorher auch zwei Freistöße, die...
Mal die wieder, der Geist nicht besser hätte machen können.
Ja.
Aber er hat in diesem Freundschaftsspiel jüngst hat er doch ein sehr schönes Freistoßtor.
Das stimmt, ja.
Geschossen gegen, was war das?
Da Mainz. war der Druck nicht so da.
Ja. Und es war zentral direkt vom Strafraum und nicht so leicht.
Aber ich fand ja, da gestern wieder Aktionen gehabt. Da kommt er mal an einem vorbei und dann kannst du darauf wetten, dass er am zweiten hängen bleibt. Also es kommt einfach unterm Strich null raus.
Ja, mein Kumpel Andi, um ihn zu erwähnen, hat dann gestern gemeint, er hat kein Gespür für den Raum. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Wahrnehmung, die ich auch teile. Also er hat halt oft überhaupt kein Gespür dafür, wohin er muss oder wohin er den Ball spielen muss. Also das ist ganz, ganz selten, dass er mal so ein Pass dann rauskommt wie im Heimspiel, ich glaube, gegen Paderborn, wo er den Scheffler so schön freispielt. Also das kommt halt viel zu selten und also von seinen Bewegungen hin und her, da fehlt's halt ganz oft. Das ist tatsächlich was, wo ich sag, vielleicht muss er zum Augenarzt, vielleicht hat er einfach so 3D-Wahrnehmungsprobleme. Ich weiß es nicht. Um Medizin auch noch reinzubringen.
Ja, oder vielleicht ist er einfach blöd, um ihn endgültig fertig zu machen. Wir schaffen es immer wieder in diesem Positivdenken-Podcast dann doch noch irgendjemanden eine mitzugeben.
Ich habe ihm eine Note gegeben. Ich habe ihm einen Vierer gegeben. Also.
Das ist doch dann eigentlich.
Das war die beste Saisonnote, oder?
Nicht ganz. Ein paar Mal hat er einen Dreier gekriegt.
Ich bin ja Dovedan-Fan. Aber.
Ja, du mochtest da Robert Koch.
Robert Koch, ja. Der im letzten Podcast auch eine Rolle gespielt hat.
Eine tragende Rolle gespielt hat,
weil Robert Klaus gegen Kochi, wie ich ihn als Einziger nennen
als
darf.
Als Einziger, ja.
spielen durfte in der, keine Ahnung, Regionalliga oder was.
Oberliga war es.
Oberliga, genau.
Und ja, wobei ihr dann gemeint hättet, er würde noch Fußball spielen, tut er aber ja nicht.
Tut er nicht?
Nee, das hat er noch nie gemacht.
Seit Januar 2020 hat er aufgehört.
Ich glaube, ich habe mich da rausgehalten. Also sagen nicht ja, sondern sagen Wolfgang Lars. Das
ist, genau, der ist nicht da, der kann sie nicht wehren.
Genau. Ja, genau, der muss gerade andere Sachen arbeiten, während wir hier nur quatschen. Klassenverbleib sicher, ne? Habe ich jetzt ausgerechnet. Uli?
36 Punkte, Sandhausen hat 25, da war zwei Spiele weniger. Also ich glaube, rechnerisch sind wir noch nicht durch.
Na, rechnerisch nicht, aber
die
Chance ist sehr gering, dass da noch
was. Selbst als Nörgler vom Dienst, sage ich mal, das war jetzt schon ein großer Schritt.
Ja, jetzt kommen dann diese Spiele
die leichten Spiele.
Jetzt kommt genau ein Punkt, gab es da in der Hinrunde, wenn ich mich recht entsinne, da freue ich mich jetzt schon drauf, auf diese Phase der Saison.
Ja, aber man kann ja vielleicht zusätzlich Motivation draus schöpfen, dass wenn man nicht gewinnt, dass dann Fürth vielleicht nicht aufsteigt.
Wenn man nicht gewinnt, dass Fürth dann nicht. Nee, wenn man gewinnt, dass Fürth dann.
Steigt Fürth auf, ja. Ach ja, okay. Weil man ja gegen die ganze direkte Konkurrenz noch spielt.
Aber wir gönnen ja der Spielvereinigung Fürth den Aufstieg.
Ja, okay.
Du hast Kräuter vergessen.
Ja, vergesse ich gerne mal. Grüße an Michael Fischer. Dann war es doch eine sehr entspannte Saison. Sorgenlos.
Sorglos, ja.
Sorglos.
Sorglos mit der gleichen Verletzung. Sorg mit der gleichen Verletzung wie der Uli.
Auch Rücken?
Ja.
Wäre jetzt die Frage, ob er nicht nach links oder nicht nach rechts schauen kann. Aber das werden wir nicht. Musst du eigentlich auch laufen in deiner
Reha? Ich bin aber generell athletischer, glaube ich.
Noch, ist aber, noch ein Haken.
Jetzt ist er beerdigt.
Ja, jetzt ist gut. Und wir sehen demnächst Uli Dickmeier auf der Ersatzbank des 1. FC Nürnberg und dann hat er seine Fußballschuhe vergessen.
Ja.
Das wird bitter. Naja. Manuel Scheffler ist auch, wenn wir schon gerade
all die Spieler beerdigen.
Ja, ein das ist zu früh. Hattet ihr euch Sorgen gemacht, als ihr gehört habt, dass Manuel Schäffler ausfällt, oder dachtet ihr euch, ja, so what?
Eigentlich mehr oder minder damit gerechnet, dass es so ausgeht, wie es jetzt dann ausgegangen ist. Also wenn du zwei andere, ich habe damit gerechnet, dass Borkowski und Schuranov spielen, und dann, oder vielleicht eher gehofft, weil ich nicht wusste, dass Fabian Schleuse da auch ausfällt, weil das wäre ja die Alternative gewesen. Aber du kannst
der nächste
ja,
kaputt.
Der ist ja wirklich kaputt. Oberschenkel oder sowas. Nee, dass man halt mit den beiden, mit Schuranov und Borkowski vorne drin flacher und bisschen agiler spielen kann und da, also, auch mal von den, vom Zusammenspiel her dann auch mehr funktioniert, als wenn man Schäffler drin hat, was gar nicht an Schäffler an sich liegt, sondern weil man dann halt die Spielanlage auch anders wählt. Das hat man gestern ja auch noch eine andere Veränderung in der Spielanlage gehabt, weil man weniger über Johannes Geis aufgebaut hat, also weniger über diese langen Dinger, eben auch wieder, auch ohne Schäffler, sondern mehr, dass sich Nürnberger und Kraus die Bälle hinten abgeholt haben und nach vorne getragen haben, was auch dazu beigetragen hat, dass es ein bisschen flacher, man spricht dann immer von kultivierter, aber das ist natürlich auch schon wertend, aber halt einfach, dass der Ball kürzer, bisschen schneller auch und flacher eben gespielt worden ist in die Spitze. Also das war schon auffällig, und das liegt schon auch dran, dass Manuel Schäffler nicht dabei war.
Das sei jetzt, es gab viele Menschen, die sich in den sozialen Netzwerken gestern vorab sehr über diese Aufstellung gefreut haben. Hätte man das nicht früher haben können in der Saison?
Aber wir hatten ja mal sogar darauf angesprochen, ob denn so ein Doppelsturm mit Schuranov und Borkowski eine Alternative wäre, aber da wollte der Trainer noch nichts davon wissen. Also ich glaube, da war dann einfach das Standing von Schäffler in der Mannschaft doch noch zu groß oder so. Von der ganzen Mentalität her ist er da vielleicht noch trotzdem zu wichtig für die Mannschaft. Aber letztlich wurden wir jetzt mal so dazu gezwungen. Und ich, auch wenn ich Borkowski jetzt nicht so gut gesehen habe, aber ich fand, dass das insgesamt schon sehr stabil gewirkt hat, da mit dem Pressing und dem Anlaufen und wie es der Flo ja gesagt hat, dieses von hinten raus eher flach spielen, das hat mit den beiden schon gut funktioniert.
Also
witzigerweise kamen gestern relativ viele Flanken, bloß dann war kein Schäffler da. So gefühlt. Musste dann ja, Müller-Deli mit dem Hinterkopf köpfen und solche Sachen.
Ja, rückwärts in die Flanke reinlaufen, und dann wird ihm vom Sky-Moderator der Kommentator
das
Kopfballpendel empfohlen, wo ich mir auch denke, naja, der kommt nicht einmal richtig hin, muss rückwärts laufen, aber er soll Kopfbälle üben. Ja, gut. Man kann nicht alles haben.
Sky. Ja. Kein Zurück mehr jetzt mit dieser Aufstellung noch an den Aufstiegsplätzen kratzen. Ist das meine übliche Frage theoretisch noch möglich?
Nee,
ne? Nee.
Ich schaue trotzdem nochmal nach.
36 Punkte, HSV hat 50 als Tabellendritter.
Ja, da müsste man jetzt die ganzen Unwägbarkeiten reinrechnen, wer noch gegen wen spielt und dadurch Punkte holt. Also theoretisch sind natürlich noch 15 Punkte zu holen und es sind 14 Punkte auf den HSV, aber geht ja nicht, weil da andere noch da vorbeirücken und so weiter. Also
nein. Aber bei der Aufstellung bleiben, bei der personellen Zusammensetzung. Jetzt hatten wir erstes Drachenviereck gefunden und jetzt das passende Personal. Das sind ja goldene Aussichten auf blühende Landschaften. Ich halte mich nur an die Vorgaben.
Das ist mir zu positiv.
Ich halte mich nur an die Vorgaben des Trainers. Deshalb.
Ja, jetzt schauen wir mal, wer nächste Saison noch da ist. Und dann gucken wir mal.
Weißt du da mehr?
Nein, aber es ist ja kein Geheimnis, dass der Verein vermutlich auch ein bisschen Geld braucht. Und so viele Kandidaten, für die man Geld kriegt, gibt es ja nicht. Also, ob so ein Fabian Nürnberger noch da ist, nächstes Jahr ein Robin Hack, der jetzt zwar nicht die Saison gespielt hat wie letztes Jahr, also das große Millionenangebot wird man nicht kriegen, aber Kandidat ist er sicherlich. Und ansonsten fallen mir ja schon nicht mehr viele ein, für die man richtig Geld kriegen würde. Und wenn man Mats Möller-Deli verpflichten möchte, dann muss man ein bisschen was ausgeben, das muss man wieder irgendwo einnehmen.
Schwierig.
Bin gespannt, was der Hacking da aus dem Hut zaubert.
Aber bis zum Saisonende, Flo, nachdem der Uli mir meine Fragen nicht beantwortet, sollte man so weiterspielen oder...
Das ergibt sich ja wahrscheinlich aus dem Fitnesszustand der Spieler von selber. Ich meine, Manuel Schäffler wird da jetzt sicherlich noch 2-3 Spiele fehlen und dann ist ja die Saison eh schon fast vorbei. Und dann kann man ja dann auch gucken. Also
ich sehe jetzt auch keine Alternative auf der Bank, wo ich sage, der müsste jetzt aber unbedingt rein. Also diese 11 hätten mein Vertrauen, wenn ich denn das zu bestimmen hätte.
Jetzt hast du ja ein bisschen auch irgendwie. Na gut, was machen wir denn jetzt noch? Ich hätte ja, gibt's noch erste FC Nürnberg-Themen? Ich hätte ja sehr gern eure Meinungen zu dieser Super League auch noch gehört, zu dieser großen Lächerlichkeit.
Das Ding war zum Scheitern verurteilt in dem Moment, wo der erste FC Nürnberg da nicht Bestandteil war, das ist ja wohl klar.
Ja.
Wann hat Tottenham seinen letzten Titel gewonnen? Ich glaube mal Ligapokal 2008 oder so.
Das ist ja Arsenal. Das kann man Arsenal als Titel zählen.
17 Jahre her.
Na also ja, auf jeden Fall. Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder einen FA Cup gewonnen.
Ja, zumindest. Das zählt nicht.
Ja, Ligapokal und so zählt auch nicht. Also der letzte Meistertitel von Tottenham ist länger her als der vom Club.
Ja, mit Sicherheit.
Das war 1961.
Ja, aber das hast du jetzt aber gegoogelt, oder? Also das hast du nicht im Kopf gehabt.
Nee, das kam letztens mal. Ich hab's auf Twitter gelesen. So, Europapokal der Pokalsieger und UEFA Cups haben sie aber später noch gewonnen. Also das muss man auch dazu sagen.
Hat euch das nicht empört, diese Farce, dass irgendwelche Vereine erst ihre eigene Liga gründen wollen, die UEFA diese eigene Liga verhindern will und deshalb behauptet, die Champions League reformieren zu müssen, damit die noch ein exklusiverer Club wird, in den noch seltener mal überraschende Vereine reinkommen. Dann wird diese Super League gegründet und die UEFA reformiert ihre Champions League trotzdem und 2 Tage später angeblich wegen der Fanproteste dann doch nicht so wirklich eine Super League zustande kommt. Und die UEFA präsentiert dann ihrerseits wieder Pläne für eine Art Super League. Also war das nicht alles sehr eklig?
Ja, ich glaube, ich bin da viel zu zynisch, was das Fußballgeschäft angeht inzwischen.
Ja, aber also, das war ja nochmal...
Ja, es war halt dumm. Also das, man muss es halt. Ich fand es ganz lustig, weil ich habe es gestern auch schon auf Twitter gesagt. Es gab so einige, die dann gemeint haben, ja, das war alles irgendwie nur Nebelkerze von diesen Vereinen, damit sie damit keiner auf diese Champions League Reform guckt. Mhm. Aber da gibt's ein schönes philosophisches Prinzip, das nennt sich Hanlons Rasiermesser. Also das heißt,
Führ das bitte aus. Und ja, so, dass ich's verstehe, also.
Das heißt, never attribute to malice that which can adequately explained by stupidity. Also, man soll quasi, wenn irgendwas passiert, das nicht auf Boshaftigkeit schieben, solange es genauso gut Dummheit sein kann. Und wer weiß, wie der Profifußball funktioniert, der weiß auch, dass es eher Dummheit als Boshaftigkeit ist. Also, das ist halt nun mal so. Und, Simon Cooper hat dann auch, ein englischer Journalist, hat genau in dieselbe Kerbe dann gestern auch geschlagen und hat gemeint, der hat quasi gesagt, ja, wenn wir uns das angucken, anyone who spends any time inside football soon discovers that just as oil is part of the oil business, stupidity is part of the football business. Also, ja, es ist halt nun mal so, dass
alle dumm sind im Fußball.
Ja.
Wir inklusive.
Ja, wir machen es ja mit. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, das war einfach, die haben einfach wirklich nicht damit gerechnet, dass der Blowback, also das, was von den Fans da an Widerstand kommt, dass der so groß ist. Ja, und es ist ja dann auch, ja, ernsthaft, wenn man sich das Statement vom Besitzer von Liverpool, also von John Henry, den ich als Visionär in Sachen Dateneinsatz und so weiter durchaus schätze, aber der halt dafür kein Gespür hat, der spricht dann im Statement auch nicht von our club, obwohl er der Besitzer ist, sondern von your club und spricht die Fans an. Also das ist ja auch deutlich. Also denen fehlt in dem Fall halt einfach das Gespür und sie haben gedacht, sie können das in irgendeiner Form wettmachen. Also ich habe relativ schnell für mich gedacht, ja, die machen das, die ziehen das sogar durch und schauen überhaupt nicht auf die Leute vor Ort, sondern sagen halt dann, naja, wir erschließen dann dadurch halt irgendwelche Märkte in Asien oder in Afrika, weil da das Wachstum ist und die schauen halt nur aufs Finanzielle. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dann einknicken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war eigentlich das Einzige. Und ich weiß nicht, ob da dann eher so der UEFA, die UEFA-Drohung, ja, dann werfen wir euch halt aus der Champions League, dann funktioniert hat. Also gerade bei den drei Vereinen, die noch drin sind.
Ja, das ist ein bisschen das Enttäuschende, dass es nicht noch mehr eskaliert ist mit all diesen juristischen Dingen, dass geprüft wird, wen kann man rausschmeißen, wer darf nicht mehr bei Welt- und Europameisterschaften. Das Schauspiel hätte ich schon gerne noch ein bisschen mitbekommen, wenn es jetzt dann eh schon alles egal ist.
Du, ich glaub, die am erleichtersten sind die Macher von Football Manager, weil das zu simulieren wäre, glaube ich, fast völlig unmöglich gewesen.
Ich fand es bemerkenswert, wie sich dann aber auch diverse Trainer und Spieler dann doch positioniert haben, also Jürgen Klopp oder Robert Klaus auch, der gesagt hat, man wird
endlich
so
passiert es mal,
Robert Klaus. Nicht so schnell in die Verlegenheit kommen, sich mit irgendwelchen Super Leagues auseinandersetzen zu müssen als erster FC Nürnberg, aber trotzdem eine relativ klare Meinung vertreten hat und
ja,
stand er nicht allein.
Also großartiger
Auftritt. Gut auf den Punkt gebracht,
ja. Pressekonferenz. Wie hat das genannt? Eine
Vollkatastrophe für den Fußball. Ja. Okay. Ja. Also ich muss mich mit sowas gar nicht beschäftigen. Das ist ja das Schöne. Meine Welt ist Aue und Heidenheim und Sandhausen und was interessiert mich? Real Madrid und Arsenal. Also das ist fern meiner Vorstellungswelt.
Okay.
Und bist du zufrieden? Deswegen bin ich da total gelassen.
Ja, und bist du zufrieden in dieser Aue-Sandhausen-Welt?
Ich fühle mich da total heimisch.
Ja, okay. Ja. Gut. Du noch irgendwas, Flo?
Ach, ich denke halt...
Mir war das jetzt alles viel zu rational. Ich hätte da gern...
Wir müssen den Podcast irgendwie untertiteln, ne? Mit dem ganzen Englisch vom Flo. Das versteht ja kein Mensch.
Er hat's ja alles übersetzt, glaube ich. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, aber...
Gut. Ich kann dir nur Ockhams Rasiermesser. Gibt es da mehrere?
Das ist das Analog dazu, ne? Also immer die einfachste...
Geht es um Sparen oder so, ne? Irgendwie mit Wirtschaftstheorie zu tun.
Ne, Ockhams Rasiermesser ist einfach nur, man soll immer die einfachste Lösung ist immer die wahrscheinlichste Lösung. Oder die einfachste Erklärung.
Das hat mir mein Trainer auch immer gesagt.
Ja?
Ja.
Ja. Wenn du den Ball hast, schieß ihn einfach nach vorn.
Ja.
Einfachste Lösung.
Hoch und weit.
Hoch und weit.
Bringt Sicherheit, nee. Ich denke, man darf aber halt jetzt sind wir dann doch wieder so ein bisschen beim Ablenkungsmanöver. Ich denke, man darf natürlich nicht vergessen, dass unter diesem ganzen Tohuwabohu eine Reform beschlossen worden ist in der Champions League. Ich weiß, der Uli setzt sich damit nicht so auseinander, aber ich schaue das schon und finde es dann durchaus interessant. Es ist eine Reform, die eigentlich so ist, dass ja erstens einmal natürlich der Status quo weiter zementiert wird. Es gibt ja auch schon die ersten Verhandlungen, dass da dann noch mehr Kapital reinschießt, also dass die Summe irgendwie...
5 Milliarden habe ich jetzt heute irgendwo
gelesen. Ja, ich habe schon 6 gelesen, also Okay. Wir sind auf dem besten Wege, dass es irgendwo ganz woanders
langsam landet. Langsam kommen sie an die finanziellen Grenzen, die wir mit diesem Podcast ausschöpfen. Aber
ja, ich brauche nur einen Bruchteil davon, um...
Wie viel Budget bräuchtest du, um eine konkurrenzfähige Super League-Mannschaft?
Das ist tatsächlich deutlich schwieriger. Aber wahrscheinlich, wenn man es richtig macht, naja, wahrscheinlich würde man trotzdem irgendwo bei 80 bis 100 Millionen landen.
Okay. Naja, das geht ja noch. Das zahlen andere für.
Ich weiß, für einen Spieler.
Für einen Spieler. Ja, aber ich habe dich unterbrochen in...
Ja, weil da der trotzdem die Reform ist ja, also es zementiert den Status quo. Du kannst diese Wildcards oder dieses nicht sportliche Qualifizieren, das ja bei der Super League so angeprangert worden ist, das ist da auch mit implementiert in dieser Reform. Und du hast ein Ligensystem mit diesen Gruppen, wo nicht jeder gegen jeden spielt, wo man sagt, wie will ich denn das jemandem erklären, dass jetzt der hier so... Also das ist... Es ist nichts anderes und eigentlich müsste man dahinter zurück wollen, aber das wird man eben nicht machen. Und warum macht man es nicht? Ja, weil man Angst davor hat, dass es eben dann doch irgendwann durchziehen. Und von daher, also ich glaube nicht, dass es eine absichtliche Nebelkerze war. Ich glaube, die wollten es schon tatsächlich durchziehen und waren halt einfach unfähig, weil quasi die Business-Seite das Ganze gemacht hat und nicht die Sportseite. Aber es ist trotzdem so, die Veränderung ist ja trotzdem da und ich meine, auch da wird es weiterhin so sein, dass diejenigen, die in dieser Champions League spielen, das werden zu 75% immer die gleichen Mannschaften sein und es wird weiterhin das Geld da reinfließen und wer Geld hat, kann halt nun mal mehr Qualität holen Und ja. deshalb wird es auch weiter so sein, dass die Schere weiter auseinander geht und das, also auch innerhalb der Bundesliga wird es so sein, da werden sich drei Vereine wahrscheinlich absondern, wenn sie es geschickt machen. Dortmund wird es vielleicht jetzt mal nicht geschickt machen, aber trotzdem wird da die Schere auch immer größer und der sportliche Wettbewerb verschiebt sich halt auch weiter nach unten. Also, ich kenne jetzt diese ganzen Memes, die dann sagen, ja, die zweite Liga ist eigentlich die interessantere und die bessere nächstes Jahr bei den Vereinen, die drin spielen. Aber dahin wird sich's ja so ein bisschen verschieben, dass eben ganz viel auch, sagen wir mal, publikumswirksame Vereine halt irgendwann in der zweiten Liga landen, weil der Platz oben dünner wird, entweder weil sie schlecht arbeiten oder eben weil Mannschaften mit Kapital da reinrutschen.
Schalke ist jetzt in der zweiten Liga.
Ja, brauchst du jetzt Inspiration für deinen Text?
Ja, was? es gibt ja diese Fanfreundschaft. Seid ihr traurig um den Abstieg von Schalke 04?
Naja, man kann sich ja lang darauf vorbereiten. Traurig bin ich nicht. Nee. Also ich wollte vorhin sogar noch fürs Foto heute mein Schalke-Trikot anziehen, das ich irgendwo dachte noch rumliegen zu haben in meiner großen Trikotkiste mit, keine Ahnung, 150 Trikots. Ich habe es aber nicht mehr gefunden. Also offenbar habe ich es irgendwann mal aussortiert. Oder irgendwelche anderen Familienangehörigen, denen das ein Dorn im Auge ist.
Hast du Familienangehörige, denen Schalke 04 ein Dorn im Auge ist?
Nee, aber gewisse Sammlungen von Dingen.
Ach so.
Wohnraum einnehmen.
Gut. Ja. Okay.
Ja, also ich finde diese Fanfreundschaft finde ich immer ganz, ganz nette Folklore. Ich bin ja der Älteste hier, ich durfte das in den 80er Jahren noch im Stadion miterleben, als wir da gemeinsam über die Tatanbahn gezogen sind, die Schalke und die Nürnberger. Das fand ich immer ganz nett, aber mit dem Verein an sich, ich persönlich, gibt's jetzt andere Vereine, die mir sympathischer sind oder mehr am Herzen liegen, muss ich gestehen.
Willst du die nennen?
Nee. Ja, also ich mochte, in der Bundesliga mochte ich immer schon Werder Bremen gern. Ist jetzt auch nichts.
Nee, auch keine große Überraschung. Ja, Flo?
Spielvereinigung Bayreuth, natürlich.
Die der Flo jetzt bald ich in der zweiten Liga
übernehme. Und
ja. Hast du eine... Hast du eine Beziehung zu Schalke?
Ich wollte sagen, Nee, gar nicht. Okay. Also das ist, nachdem bei mir ja meine Fanwerdung ein bisschen eine andere ist, weil ich ja erst mit 10 nach Nürnberg gekommen bin und vorher schon Fußball geschaut halt, also von daher immer eher über den Sport und weniger über den Verein gekommen bin. Also deshalb auch wahrscheinlich meine sehr rationale Herangehensweise an viele Dinge. Jenseits dessen, dass das auch ein bisschen Persönlichkeitsdisposition ist, das gebe ich offen zu. Also für mich war das einfach in der Form bei Schalke war es ja so früh klar. Also eigentlich hat man es ja so ein bisschen schon im Ausklang an der letzten Saison gemerkt und dann sind die Weichen falsch gestellt worden und du hast auch gemerkt, der Kader hat eine absolute Unwucht, dass es dann so grandios schief geht und das irgendwie der früheste Bundesliga-Absteiger seit 16 Jahren ist, also am 30. Spieltag schon runtergehen und alles dran setzen, noch schlechter als der Club 2018-19 zu sein, wo ich gedacht habe, das geht schon gar nicht mehr. Von daher war es dann halt einfach so und ich bin gespannt, wie die jetzt ihren Wiederaufbau starten, das ist ja dann immer so der Fall, dass man dann denkt, ja, man steigt jetzt ab und dann geht es ganz schnell wieder rauf, weil man ist ja ganz anders und man ist ja viel besser und so, also da bin ich auch gespannt, wie sie darauf dann reagieren.
Bemerkenswert ist ja wirklich, dass Schalke seit langer Zeit mal einer der Vereine ist, von denen man eigentlich geglaubt hat, die können immer absteigen. Also es gibt ja diese These, wenn Vereine über einen gewissen Zeitraum eigentlich so und so oft Champions League, UEFA Cup, Europa League spielen, dann sind die eigentlich safe. Die können mal eine schlechte Saison haben, die können mal Zwölfter werden, aber die können eigentlich nicht absteigen. Und dass das Schalke so souverän hingekriegt hat, das ist schon alle Ehren wert. Gibt es in Elf Freunde übrigens eine sehr schöne Analyse, mehrseitige, über diesen Niedergang und wo es begonnen hat. Das ist ja nicht nur diese Saison, das war ja auch ein Prozess über mehrere Jahre. Und welche Entscheidungen da nicht aufgegangen sind. Und ist ganz interessant. Aber man hat ja nie geglaubt, dass es wirklich so einen großen Verein wirklich dann noch erwischen kann.
Das heißt, ich sollte mir jetzt die Elf Freunde noch schnell kaufen, bevor ich
das... Ja, das ist empfehlenswert.
Ja, und sehr auch Buchempfehlung... zwar.
Ja, Buch wird schwierig bis Andruck um 20 Uhr, aber.
Ja, das wird, das auch nur generell. Also, weil wenn es über diese Prozesse geht, Tobias Escher hat zusammen mit einem Hamburger Journalisten ein Buch über den schleichenden Abstieg, das heißt auch der Abstieg des HSV geschrieben. Und da ist so viel beschrieben an Entscheidungen, die man an Orten wie Gelsenkirchen, wie Kaiserslautern, wie Nürnberg auch alle wiedererkennt. Also, das ist mal so formuliert, dass es eigentlich Pflichtlektüre sein sollte für neu anfangende
Sportvorstände.
weil man ganz viele Fehler sieht, die eben gemacht worden sind an der Stelle und die einem auch durchaus bekannt vorkommen, wenn man eben an anderen Standorten ist, die auch ähnlich so operieren.
Magst du ein paar verraten?
Ein paar verraten? Nee, ja. ständiges Personalwechseln von sportlichen Verantwortlichen, das ist ja, war ja auf Schalke auch großer Faktor, das ist in Nürnberg auch ein Problem gewesen. Also da, so kritisch ich in Sachen Dieter Hecking manchmal bin, da muss ich ihn ganz klar loben. Das war absolut sinnvoll, da keinerlei Unruhe reinbringen zu lassen und da einfach den Trainer mal arbeiten zu lassen, weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass ganz oft einfach Trainer arbeiten lassen schon den Erfolg bringt, dahingehend, dass es zumindest nicht besser wird, wenn man einfach wechselt. Also das ist tatsächlich ein Faktor. Und dann gibt's halt auch ganz viele so Kaderzusammenstellungsgeschichten, wo man halt, also das war auf Schalke ja auch ein ganz, ganz großes Problem, dass man da Spieler drin hat, die entweder unglaublich viel verdienen und aber die Leistung nicht bringen oder unglaublich viel verdienen und viel verletzt sind. Und dann muss man das ausgleichen mit anderen Spielern und die Balance in der Kabine ist schon auch was man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, da hat Schalke auch ganz massive Fehler gemacht.
Interessant übrigens auch, dass bei Schalke sich jetzt die zwei Trainer versuchen durften, die beim Club im Casting durchgefallen sind.
Ja.
Also erst Manuel Baum und jetzt noch Dimitrios Gramotzis.
Also da auch
ja. mal was also richtig alles gemacht richtig geht. Gemacht in ja, Nürnberg.
Ja, sehr gut. Ja. Gut, habt ihr noch was? Wenn nicht, dann müssen wir meine Lieblingsaufgabe, einen Gerch vorlesen. Ich hatte wieder mal keinen. Flutzänger hat mich vor der Aufnahme gefragt, ob ich einen habe. Wollen wir schon zum Gerch kommen oder habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch jemanden grüßen? Noch jemanden beleidigen? Beides gleichzeitig? Kommt nichts mehr. Der Uli ist anscheinend zur Reha. Ah nee, bist doch noch da.
Ich hab zu lang nach links geschaut.
Ist ein bisschen gefährlich im Straßenverkehr, ne? Also auch als Fußgänger.
Ja.
Wo schaut man zuerst hin? Nach links und dann nach rechts. Ja.
Okay. Links, rechts, links, ja.
Ja. Links, rechts, links gleich. Echt.
Gott. Ja. Also so bringe ich es meinen Kindern zumindest bei.
Ja, das ist. Naja, okay. was? Wollte jetzt jemand noch was sagen oder kann ich jetzt endlich diesen gleich vorlesen, der nicht von mir kommt, aber dank der vielen Menschen, die mir einen zugeschickt haben. Bin ich jetzt
leglos.
Ja. Ich muss noch mal kurz gucken, von wem er denn kommt.
Ist das jetzt der, über den wir vor dem Podcast gesprochen haben? Also brauche ich nicht mitraten
heute. Du brauchst nicht mitraten.
So komme ich nie zu meinem Kasten.
Genau. Das ist, und jetzt ist dieses
wurde Haus, gemutmaßt. Ich wurde deswegen ausgeladen, damit ich nie diesen Bierkasten zurückgewinne.
Ist das deine Verletzung eigentlich während des Podcasts passiert oder?
Den Podcast am Ostermontag habe ich tatsächlich schon mit Ibuprofen absolviert.
Okay.
Weiß nicht, ob man es gemerkt hat.
Schmerzmittelmissbrauch im Podcast.
Den nochmal anzuhören.
Also wenn das ungewöhnlich intellektuell gewirkt hat, was ich da gesagt habe, dann lag es an den Medikamenten.
Aha, gut. Also Matthias Schnöd, ich hoffe Schnöd wird es auch ausgesprochen, hat uns diesen Gerch zugeschickt. Ich muss eine Stelle rauslassen, weil es dann zu offensichtlich ist.
Matthias Schnöd?
Ja,
kennst du? Das ist der Sohn von meinem ehemaligen Lateinlehrer, weiß nicht, der hieß auch so. Wo ist denn der her? Weißt du, wo der her ist?
Warte mal, ich muss die Mail nochmal öffnen. Jetzt ruft mich der Wolfgang Lars an.
Und bei mir klopft gerade meine Tochter an der Tür.
Was aufs Gleiche rauskommt, mehr oder weniger.
Ist der aus der Oberpfalz?
Ja.
Ja, dann könnte es sein.
Okay.
Rutsch. Auerbach?
Das steht nicht dabei. Nur, dass er den für seine FCN-WhatsApp-Gruppe entworfen hat, da bei uns der Gerch zu oft ausfällt, haben sie sich jetzt damit beholfen, dass sie sich selber welche entwickeln, was eine sehr gute Idee ist. Ah, jetzt lese ich den mal vor. Und
wenn er sein sollte, schöne Grüße von mir.
Was vom der Sohn des Lateinlehrers?
Ja, der Lateinlehrer ist leider schon verstorben, aber den Sohn kenne ich eigentlich auch, falls es der ist. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wie er mit Vornamen hieß.
Egal, deine Lateinkenntnisse sind noch...
Quod demonstrandum erat.
Okay. Gerch kam im besten Fußballalter zum Club und als Nationalspieler, wenngleich sein letzter Einsatz für sein Heimatland damals schon mehr als 3 Jahre her war. In diesem Spiel hatte er übrigens sein einziges Länderspieltor geschossen. Beim Club als Doppelaufsteiger zählte Gerch mit einer Ablösesumme von 1 Million D-Mark als der Neuzugang. Gerchs Club-Engagement ging auch turbulent los. Ins Trainingslager in die Schweiz konnte er nur mitfahren, weil er im Kofferraum des Managers über die Grenze geschmuggelt wurde. Der Club hatte vergessen, ein Visum für ihn zu beantragen. Die Zeit im Trainingslager schien er genutzt zu haben. Zum ersten Spiel stand der Neuzugang in der Startelf und erzielte gleich im ersten Spiel die Führung. Zum Sieg sollte es allerdings nicht reichen. Ein Klassiker, das war jetzt ein Einschub von mir. Insgesamt 16 Einsätze und 2 Tore machte der Gerch für den Club. Nach dem Trainerwechsel im Winter blieb in der Rückrunde meist nur ein Tribünenplatz für den Mittelfeldspieler. Nach einer weder für Gerch noch den FCN zufriedenstellenden Saison wurde er in die zweite Liga zu seinem alten FCN-Trainer verliehen, für 1/10 der ursprünglichen Ablösesumme. Bei seinem neuen Verein hatte Gerch ebenfalls Probleme. Ein früher Platzverweis in den ersten Spielen trug nicht zur Beliebtheit beim neuen Team bei. Eines der wenigen Glanzlichter setzte er ausgerechnet gegen den Club, als er sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber erzielte. Dennoch reichten Gerchs Leistungen, je 4 Tore und 4 Vorlagen in 29 Spielen, nicht für eine feste Verpflichtung aus, obwohl der Club die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 750.000 Mark sogar noch gesenkt hatte. Der Club jedoch hatte keine Verwendung für Gerch, sodass man ihn nur bei 5 Spielen in der zweiten Mannschaft einsetzte, bevor es ihn in der Winterpause ablösefrei in die damals drittklassige Regionalliga zog. Im Ruhrgebiet blieb Gerch 1,5 Jahre, konnte allerdings dort auch nicht an die Leistungen anknüpfen, die ihm den bereits erwähnten und von mir wieder einkassierten Spitznamen einbrachten. Nach Vertragsablauf in Deutschland ging Gerch zurück in die Heimat, wo er nach 2 Jahren seine Karriere beendete. Oh, jetzt schon ganz schön schwierig, ne? Oder? Hättet ihr das?
Ja? Ein Hinweis hat genügt,
ja. Okay. Ja.
Ja?
Ja, der Kofferraum.
Okay.
Ja. Ja. Ich war in dem Trainingslager dabei damals.
Okay, damit kann man es.
Im Kofferraum.
Wie bist du in das Trainingslager gekommen, Uli? Hattest du rechtzeitig alles beantragt?
Ja, ich glaube, mit dem Kollegen Lars, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Im Kofferraum von Dieter Bragge.
Was mir jetzt eingefallen ist, müssen wir dann auch noch einen Gerch auflösen, wenn ich jetzt einen vorgelesen habe?
Wir müssen Hanno Balic auflösen, ja.
Hanno Balic. Stimmt, ja.
Der war der letzte Siegtorschütze beim HSV.
Ja, der FCN. Größte miese Peter der Liga, wie ihn die Bild-Zeitung genannt hat. Gut. Dann hören wir auf, oder? Wann? Ja.
Wir sehen uns am Montag eh schon wieder.
Genau. Weiter geht's am Samstag mit dem Spiel gegen Heidenheim. Wieder ein Sieg für den ersten FC Nürnberg, wenn ich Robert Kraus richtig verstanden habe. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.